Ein Großteil der in Deutschland verfügbaren Fahrräder wird in Asien hergestellt und das ist natürlich auch bei Kinderrädern so. Das muss nicht in jedem Fall auf die Endmontage zutreffen. Rahmen und Komponenten kommen allerdings meistens aus Fernost. Wie anfällig die damit einhergehenden Lieferketten sind, hat ja nicht nur die Fahrradbranche in den vergangenen Pandemiejahren erfahren. Die Lieferprobleme im Fahrradmarkt haben wir hier schon sehr, sehr oft und häufig thematisiert.
Im Februar 2022 hat sich eine neue Marke für Kinderfahrräder der Fahrradöffentlichkeit vorgestellt. Nice Bikes kommen aus dem Allgäu, stellen sportliche Kinderfahrräder her und produzieren ihre Rahmen in Serie in Deutschland. Was Nice Bikes anders machen wollen und wie sie eine Produktion in Deutschland aufziehen, darüber sprechen wir. Mit einem der Gründer der Marke, Genius Danilejko, hat sich Zeit für uns genommen und wir sagen Hallo ins Allgäu.
Ich grüße euch. Hallo zusammen.
Genius, sind es gerade sehr gute oder sehr schwierige Zeiten, um eine Fahrradmarke zu gründen?
It depends. Wenn man an die Verfügbarkeit der Komponenten rangeht, ist es eine sehr, sehr schwierige Zeit. Gleichzeitig gibt es einer frischen Marke auch die nötige Nische, um da reinzukommen, wo die anderen ebenfalls Probleme haben. Und weil man am Anfang ohnehin keine riesigen Kapazitäten hat, kann man hier ganz gut diese Lücke nutzen, um seine anfängliche Startup-Phase eben in diese Verknappung des Marktes mit einzuwerfen und so dann auch den Wachstum bis zum Ausstieg der Krise mitzunutzen, ja.
Jetzt hören wir ja immer wieder, dass vor allen Dingen der E-Bike-Markt boomt und dass dort so viel Wachstum ist, aber E-Bikes macht er ja nun nicht, ne?
E-Bikes machen wir noch nicht, genau. Noch soll es mit eigenem Antrieb den Berg auf und vor allem spaßig Berg runter gehen. Hier haben wir das größte Potenzial gesehen.
Ihr betreibt eigentlich einen Laden für Kinderfahrräder und wir müssen noch dazu sagen, wenn wir ihr sagen, dann sind das du und deine Frau, richtig?
Genau.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die jetzt auch noch selbst herstellen zu lassen, die Kinderräder?
An sich ist es eine logische Verknüpfung vieler Kompetenzen, Erfahrungen, die wir so mitgebracht haben und dann auch der Drang, ein eigenes Produkt zu haben. Also zum einen, ich bin Ingenieur und habe viele Jahre jetzt bei Bosch hinter mir, wo ich in der Entwicklung tätig war und dann aber auch vor allem im Einkauf war. Und meine Frau ist aus dem Marketing, war dort jahrelang in vielen Werbeagenturen tätig. Und dann haben wir als Corona-Projekt so nebenbei einfach einen Kinderfahrradladen gemacht, weil wir da schon die Notwendigkeit gesehen haben, hey, Kinderfahrräder werden immer so als Nischenprodukt mitverkauft, aber nie hauptsächlich angeboten und nie exklusiv für Kinder, wo man sich wirklich Zeit für diese nimmt, angeboten. Und dann haben wir diesen Fahrradladen gemacht und dann ist uns eben aufgefallen, hey, zum einen finden sich ganz viele veraltete Geometrien in den kinderspezifischen Fahrrädern. Das war so der Punkt Nummer eins. Also mein Traumbike habe ich unter diesen Bikes nicht gefunden. Und gleichzeitig haben wir gesehen, die ganzen Kartons, die angekommen sind, sind alle aus Fernost gekommen und eben mit Lieferverzögerungen, mit teilweise schlechter Qualität. Und dann habe ich eigentlich nur eins und eins zusammengezählt, weil ich habe aus der Automobilindustrie gelernt, es kommt nicht ganz so sehr mehr drauf an, wo du produzierst. Wenn du eine gute Qualität haben willst, dann ist die auch in Fernost teuer. Gleichzeitig, wenn man die Rahmenbedingungen nutzt, die man bei sich im Land hat, wenn man seine hiesige Industrie, seinen hiesigen Maschinenbau kennt, dann kann man auch mit den Technologien, die hier im Land gut und kosteneffizient betrieben werden, auch ein wettbewerbsfähiges Kinderfahrrad machen. Und so haben wir angefangen. Dann ist noch ein Freund von uns dazugekommen, der Konstrukteur ist aus dem Sondermaschinenbau. Und so haben wir uns dem Schritt für Schritt genähert, Zulieferer gesucht, die Technologien eruiert und geschaut, dass wir wirklich kostengünstig einen Rahmen made in Germany industrialisiert bekommen.
Wenn wir hier Bosch hören, dann müssen wir natürlich nachfragen, weil Bosch in der Fahrradwelt bezieht sich ja meistens auf die E-Bike-Antriebe. Ich höre aber so ein bisschen raus, dass du bei Bosch nicht in diesem Bereich tätig warst, denn das Unternehmen ist ja noch viel größer und macht ganz viel im Automotive-Bereich, wie man so sagt. Warst du da?
Ganz genau. Der Bosch verdient hauptsächlich sein Geld mit der Belieferung und Zulieferung von Automobilteilen. Und ich war da viele Jahre in der Mechanikentwicklung, das heißt wirklich Heavy Metal, würde ich sagen. Und was man in dieser Industrie lernt, ist, wie stelle ich hohe Qualität, wirklich sehr, sehr hohe Qualität. Es gibt kaum einen höheren Qualitätsstandard als den Automotive-Standard. Ich gebe da immer so gerne einen Vergleich mit. Ein Flugzeug ist nach allen 5 Jahren quasi jedes Teil ausgetauscht. Damit ist zwar die Anforderung für ein Flugzeug sehr hoch, weil in einem Katastrophenfall stürzt ein ganzes Flugzeug ab. Bei einem Auto hingegen muss dieses Auto nicht nach 5 Jahren komplett einmal ausgetauscht werden, sondern die Komponenten müssen mindestens 12 Jahre halten unter widrigsten Bedingungen. Und gleichzeitig ist es ein sehr, sehr umkämpfter Markt. Das heißt, wir reden hier um Sparpotenziale im Cent-Bereich. Und so lernt man eben, wenn man da tätig ist, wie man hohe Qualität zu niedrigen Preisen hinbekommt. Und genau diese Erfahrung haben wir hier einfließen lassen.
Jetzt schreibt ihr auf eurer Webseite, dass ihr mit Nicebikes Konventionen bei Kinderrädern hinterfragt. Du hast schon so ein bisschen die Geometrie ja auch angesprochen, aber was sind das für Konventionen?
Also genau, zum einen ist es eben das ganze Thema rund um die Zulieferung von den Rahmen. Also das hinterfragen wir, beziehungsweise an sich gibt es noch einen deutschen Fahrradhersteller im Kinderbereich, das ist Pucki. Die stellen die Fahrräder aber in Stahl her und es ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Das hinterfragen wir, und zum anderen, es gibt einen Trend bei den Fahrradherstellern, so irgendwie alle paar Jahre die Innovation von Fahrrädern neu zu erfinden. Ja, also ich habe angefangen mit 26 Zoll im Downhill-Bereich, dann kam 27,5, jetzt sind es 29, jetzt kommt so langsam die Mullet-Schiene. Und das sind alles so Punkte, die Industrie erfindet sich immer wieder neu. Im Kinderbereich haben wir da wenig Innovation. Also viele von den Fahrrädern, die wir da im Portfolio gesehen und gesehen haben, haben Geometrien, die sind, sage ich mal, vor 10 Jahren stehen geblieben. Und was ist der Grund dahinter? Das sehen wir auch in unserem Fahrradladen. Kinder sind unheimlich schlechte Feedbackgeber. Ja, fährt ein Fahrrad sich nicht ganz so prall, dann wird mal das eigene Können in Frage gestellt oder ja, es kommt nicht so wirklich was bei rum. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach die Perspektive wechseln. Wir schauen uns an, was ist der aktuellste Trend? Wo entwickeln sich unsere Trails hin und wie passen sich die Bikes an? Beziehungsweise es ist ja immer so ein Henne-Ei-Ding. Aber es entwickelt sich. Und dann sind wir ziemlich schnell auf die Enduro-Hardtails gekommen, wo wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich eine feine Sache. Kinderfahrrad hebt dir maximal 2 bis 3 Jahre. Und da will ich eigentlich nicht 2, 3 Bikes mehr anschaffen, sondern eigentlich sollte es ja ein Bike sein, wo ich vom Schulweg bis zum Bikepark möglichst alles abdecke. Und dazu braucht es eben auch das, was wir in einem Erwachsenenbereich Kochrezept haben, einen flachen Lenkwinkel. Wir brauchen einen guten Randstand. Wir brauchen eine potente Federgabel. Und wir brauchen nicht zu riesige Laufräder, um die Agilität und die Dynamik im Bike festzuhalten. Und genau das haben wir jetzt als neben dem Made in Germany Konzept eben auch als geometrisches Konzept in diesem Nice Bike umgesetzt.
Wer jetzt hier zugehört hat und vielleicht die Nice Bikes noch nicht gesehen hat, der hat es jetzt vielleicht mitbekommen vor dem geistigen Auge. Also es handelt sich um Mountainbikes, ne? Es sind keine Kinderräder für den Stadtverkehr oder sowas. Mhm. Made in Germany Konzept hast du schon erwähnt. Ihr argumentiert auch auf eurer Homepage mit Komponenten aus Europa, dass ihr also verstärkt auf diese setzen würdet. Was sind denn die Gründe dafür, dass ihr diesen Schwerpunkt setzt?
Also ein großer Teil, den wir im grünen Fußabdruck sehen, sind einfach Lieferketten und die Wege, wie die Komponenten transportiert werden. Der Rahmen ist das voluminöseste Teil. Das heißt, der kommt hier aus der Region, der hat keinen großen Anfahrtweg. Die zweitgrößte Komponente sind die Laufräder. Die beziehen wir aktuell mit einem Partner WTB, der die Felgen wirklich produziert, also nicht sämtliche Teile einkauft, sondern wirklich auch produziert in Europa aus der Tschechei, und arbeiten jetzt auch noch gerade dran, das Ganze mit einem Zulieferer in Deutschland zu machen. Das heißt, wir versuchen wirklich die voluminösesten Teile möglichst lokal mit wenig CO2-Ausstoß, wobei auch hier CO2-Ausstoß ist ja nicht gleich CO2-Ausstoß. Wenn wir Frachter benutzen, um den Seeweg zu nehmen, dann haben wir ja auch eine gewisse Belastung der Meere, die damit einhergeht. Und das Ganze wollten wir eben umgehen. bei vielen kleinen Komponenten, Vorbau, Lenker, Sattel, da sind wir einfach nicht so weit in Europa, das wirklich kosteneffizient zu realisieren. Da sind die Fertigungsstätten, die Massen und die Stückzahlen einfach nicht darauf ausgelegt, sodass, wenn wir diesen Schritt jetzt auch noch gehen würden, heute, Zukunftsmusik sieht nochmal anders aus, wer weiß, was sich da in den nächsten Jahren noch tut, aber Stand heute würden wir dann das Fahrrad unbezahlbar machen, beziehungsweise nur einem ganz, ganz geringen Klientel- und Kundenkreis erschwinglich machen. Und auch das wollten wir umgehen. Wir haben gesagt, wir stellen natürlich ein hochwertiges oder hochpreisiges Produkt her, aber es ist wettbewerbsfähig. Es kommt nicht der Preis vom Rahmen Made in Germany, sondern einfach durch die Wertigkeit der Komponenten. Die verstellbare Sattelstütze, die Manitou-Federgabel, die Reifen. Daher kommt der Preis, und mit diesem Preis sind wir aber auch durchaus wettbewerbsfähig zu anderen Herstellern, die eben nicht den Rahmen Made in Germany haben.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass die großen Komponenten sozusagen so ein bisschen aus Europa kommen. Tschechien hast du angesprochen, aber auch das Aluminium, dass das in Deutschland in Serie hergestellt. Und du hast auch die Stückzahlen ja schon angesprochen. Über welche Zahlen reden wir denn da?
Also wir planen dieses Jahr noch eine Erweiterung des Portfolios. Wir haben jetzt das 24 Zoll im Portfolio und gehen dann auch noch auf ein 20 Zoll und auf ein 26/27,5 Mullet Bike, so dass wir praktisch das Portfolio Kinder- bis Jugendfahrrad voll abdecken können und versuchen dann dieses Jahr 750 Einheiten zu produzieren. Das ist für ein Startup durchaus eine Challenge, weil hier auch nochmal eine Kapitalgeberfrage mit geklärt werden muss und werden dann nächstes Jahr den vierstelligen Bereich anpeilen.
So um die 700 Alu-Rahmen im Jahr in Deutschland herstellen. Das klingt gar nicht so einfach, haben wir hier in den letzten Monaten und Jahren gelernt, gerade was Serienfertigung von Rahmen in Europa anbelangt. Wie kompliziert ist es denn gewesen, das so aufzuziehen?
Also das war tatsächlich eine Odyssee und sie ist schwierig gewesen. Wir haben bis kurz vor Ende noch wirkliche Probleme gehabt. Es ist schwierig. Wir müssen so ein paar Vergleiche ziehen, um das Ganze zu verstehen. Wenn ich in Taiwan oder in China eine wirkliche Fabrik habe, die auf Fahrräder spezialisiert ist, dann ist praktisch jeder Handgriff, den der Rahmen braucht, optimiert. Der Rahmen kommt raus, wird wärmebehandelt, dann wird er noch CNC bearbeitet und so weiter und so fort. Wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, sondern eben, wie vorhin schon angesprochen, die hiesigen Technologien nutzen musst, dann musst du an der einen oder anderen Stelle kreativ werden. Ein Thema ist beispielsweise die Wärmebehandlung des Rahmens. Sie ist Stand heute in Deutschland mit einem Aluminium aus der 6000er Legierung nicht ohne weiteres möglich. Also ich muss hier den Rahmen beispielsweise, müsste ich nochmal auf knapp 600 Grad erhitzen und dann schockartig abkühlen. Diese Anlagen beispielsweise, die gibt es in Deutschland so nicht in der Form, dass man sie effizient nutzen könnte. Also muss man sich hier konstruktiv behelfen, um die Schwächung, die durch den Schweißprozess kommt, im Griff zu bekommen, sämtliche Normen und dann auch, unser Bike verspricht ja auch mit seiner Optik eine Enduro-lastige Fahrweise und dem musst du natürlich auch standhalten. Also sind die Tricks und Kniffe, die du da anwenden musst, mechanischer Natur, und das differenziert so ein bisschen unseren Aufbauprozess und unseren Fertigungsprozess zu dem, wie wenn ich es habe, wenn ich in Fernost einen Rahmen produziere. Da ist das Know-how und die Fertigung deutlich tiefer. Das heißt, ich kann salopp gesprochen den Hörer in die Hand nehmen und kriege dann ein paar Monate später einen Rahmen, von dem ich sicher gehen kann, dass der weitestgehend hält, weil man eben diese ganzen Schwachpunkte, die so eine Produktion mit sich hat, schon erkannt hat und behoben hat. Wir mussten das praktisch von Anfang an neu machen. Ja, also gerade dieser Schweißprozess und wie man den Verzug des Rahmens in den Griff bekommt, das war eine große Herausforderung.
Rahmenbedingungen im wahrsten Sinne des Wortes bei der Rahmenproduktion. Was mich noch interessieren würde, du hast von knifflig gesprochen, wenn es um die Produktion der Alurahmen zum Beispiel geht und eben dieses Abkühlen. Aber knifflig, habe ich rausgehört, war auch die Finanzierung. Ich nehme mal an, das war jetzt nicht die Sparkasse Allgäu, die gesagt hat, ja, 750 machen wir einfach mal, oder?
Also es ist tatsächlich im ersten Schritt die Crashsparkasse Ravensburg. Herzliche Grüße nach Ravensburg nochmal, die mit uns wirklich hier in ein tatsächlich risikoreiches Projekt mitgestartet ist. Dann muss man sagen, haben wir einen Teil selber finanziert über den Laden, den wir haben. Ja, also die Gewinne, die wir da ausgeschüttet haben, haben wir refinanziert in die eigene Marke. Und tatsächlich stehen wir jetzt auch vor der nächsten Finanzierungswelle, um nächstes Jahr nochmal diesen deutlichen Wachstumsschub realisieren zu können.
Jetzt sehen wir das ja auch an anderer Stelle, dass zumindest auch Kleinserien hier vor Ort oder lokal, national, regional, wie auch immer in Europa produziert werden. Da ist dann immer nicht so ganz klar, inwiefern ist das jetzt durch die Pandemie verursacht? Ist die Pandemie, in welchem Umfang ist sie dran schuld? Was würdest du sagen? Wie stark ist eure Entscheidung für diesen Produktionsstandort Deutschland mit den ganzen Umständen, die du erläutert hast? Inwiefern ist das von der Pandemie beeinflusst?
Ich würde gern auf die Frage nicht ganz direkt antworten, weil wir natürlich nicht sagen können, wie ist es gewesen vor der Pandemie. Was ich aber jetzt sagen kann, ist, unser Zulieferer, mit dem wir dieses Projekt gemacht haben, die Fertigungskompetenz aufgebaut haben, zu dem kann ich hinfahren. Und das macht natürlich vieles, vieles einfacher. Ich kann bei Problemen viel, viel schneller agieren. Ich kann viel, viel schneller hinfahren für eine Problemlösung, Brainstorming, wie machen wir es? Man guckt sich das viel genauer in der Produktion an. Ich kann mit dem Schweißer reden. Ich kann mit ihm reden, du, welche Blechstärke mussten das aus deiner Sicht haben? Und ich kann auch auf Corona, also auch wir hatten Corona, aber auf das kann ich auch ganz anders reagieren, weil ich muss nicht ans Telefon oder per E-Mail versuchen, jemanden zu erreichen, sondern ich fahre dahin, irgendjemand ist da, man sucht eine Lösung oder man sagt, hey, wir können jetzt noch 1-2 Wochen warten, das tut's dann auch, bis dann wieder Ruhe eingekehrt ist. Habe ich meinen Zulieferer in Fernost, in Asien, dann habe ich erstmal die zeitliche Distanz. Ich kann nicht einfach mal hin. Wenn da jemand nicht ans Telefon geht, dann ist da diese Hürde da. Es ist eine gewisse sprachliche Barriere da. Die darf man nicht unterschätzen. Auch wenn ich wirklich von mir sagen würde, ich spreche perfekt Englisch und fließend, dann sind wir dann trotzdem 2 Nicht-Muttersprachler und müssen dann irgendwie technisch ein doch komplexes Thema besprechen. Und das alles darf man nicht unterschätzen. Und ich würde sagen, die Pandemie an der Stelle hat uns ein bisschen mehr gezeigt, dass dieser nahe Bezug, dieser Entwicklungspartner, mit dem ich wirklich wörtlich Hand in Hand gehen kann, doch Gold wert ist, weil der auch in so einer distanzierten Phase wie der Pandemie greifbarer ist, ja.
Stichwort greifbar und viele E-Mails schreiben an Zulieferer, das haben wir hier auch im Podcast ja auch schon häufiger einmal sogar sehr, sehr plastisch gehört, wie das sein kann, dass man da hunderte E-Mails teilweise für so Bestellungen hin und her jagt. Jetzt hat Gerolf ja schon gesagt und nochmal erklärt, was ihr so für Fahrräder herstellt, also dass es ja eher in Richtung Mountainbike geht. Euer günstigstes Rad ist aktuell ein Modell für 1267 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld, gerade für ein Kinderrad. Du hast es ja angesprochen, 2-3 Jahre hält das Ding, dann braucht man ein neues. Warum kosten Kinderräder so viel? Weil eigentlich sind sie doch viel kleiner, müsste doch eigentlich günstiger sein, oder?
Tatsächlich nicht. Wir müssen, und da ist die Industrie noch nicht so weit, es wird viel Marketing gemacht, dass wir schon so weit wären. De facto ist es aber nicht so. Meine Laufräder, die sind einfach nur ein bisschen kleiner. Und ob ich jetzt ein Laufrad in 26, 27,5 oder in 29 Zoll machen will, das Profil ist letztendlich irgendwo aus einem Erwachsenenbereich, wenn ich was Hochwertiges will. Die Narben, das Gleiche. Die Narben, die bei uns verbaut sind, sind die gleichen im Erwachsenenbereich mit drin. Das heißt, wenn ich hier so ein Mountainbike-Thema mitgestalten möchte, dann muss ich auf diese Komponenten zurückgreifen. Die Federgabeln, da geht's weiter. Wir haben viele Federgabeln getestet und sind dann letztendlich da stehen geblieben. Wenn ich ein Federgewicht wie ein Kind anständig dämpfen und federn möchte, dann brauche ich einfach eine hochwertige Gabel mit einer Dämpfungseinheit, die dem aus dem Erwachsenenbereich gleichkommt. Alles, was günstiger ist, bringt nicht die Performance, da kann ich die Federgabel gleich weglassen. Und genauso bei den Sattelstützen. Du kannst nicht eine x-beliebige nehmen, weil die dann unter dem leichten Gewicht der Kinder einfach nicht funktioniert. Also haben wir auf einmal ein Setup an Komponenten drauf, die dem Erwachsenenrad eben nichts mehr nachstehen. Will ich diese Funktion sicherstellen, dass das Kind damit genauso viel Spaß hat wie Vati und Mutti, dann muss ich zu diesen Komponenten greifen. Und dadurch kommt dieser Preis zustande.
Ja, wenn man sich so ein bisschen mit Kinderrädern beschäftigt, ne, stellt man das ja auch fest. Also klar, es ist, Christian, es ist alles dran wie bei einem großen Rad, deswegen kostet es auch ungefähr so viel.
Aber in der Vorstellung, das muss man auch mal sagen, genau. Denkt man eigentlich,
das ist ein
kann ja nur die Hälfte kosten, ist ja nur halb so groß.
Ist ein beliebtes Argument, vielleicht steht es auch deswegen im Skript. Aber jedenfalls haben wir ja dann das Problem, also wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt so ein hochwertiges Kinderrad, so wie du das eben beschrieben hast, gekauft und das Kind hat viel Spaß damit und kommt damit klar. Das Kinderrad wird ja trotzdem wohl oder übel relativ schnell zu klein, beziehungsweise eigentlich bleibt so groß, aber das Kind wird größer. Ihr seid Kinderrad-Experten. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich vielleicht nicht das Geld habe, alle 2 Jahre irgendwie knapp 1500 Euro für ein Kinderrad auf den Tisch zu legen?
Das ist eine gute und valide Frage. Es gibt hier 2, 3 Aspekte, wenngleich wir das Problem nicht in Gänze lösen werden. Wir sehen, dass der Gebrauchtmarkt relativ gut funktioniert an der Stelle. Das heißt, ich habe ein hochwertiges Kinderfahrrad und ich kriege relativ viel von meinem Kaufpreis wieder zurück über den Gebrauchtmarkt. Woom ist hier gerade das extremste Beispiel, wobei das wahrscheinlich nicht mehr so lang gehen wird. Aber diese Fahrräder werden fast zum selben Preis wieder verkauft, wie sie zum Neupreis erworben worden sind. Bei anderen Herstellern ist das ähnlich. Wir als junge Marke sind da noch nicht so weit. Man kennt uns einfach noch nicht. Das wollen wir natürlich rasch ändern. Da werden wir hoffentlich Ähnliches erzielen, weil die Komponenten, die dran sind, die schöne moderne Geometrie, die bleibt erhalten. Und nach 2, 3 Jahren Nutzungsdauer von einem Kind ist das Ding noch nicht runtergerockt. Und dadurch kann man das der nächsten Generation gut und gerne weitergeben und auch einen wertstabilen Preis dabei erzielen. Wir bieten jetzt bei uns, um einfach auch der Kundschaft ein bisschen Sicherheit zu geben, nochmal so eine 40% Cashback-Variante an. Das ist nicht das, was man sich erhofft im freien Markt. Da sagen wir eher, erziele ich 70-80% vom Neupreis nach aktueller Lage. Nichtsdestotrotz wollen wir da nochmal ein bisschen Sicherheit mitgeben, dass du auf jeden Fall 40% deines Kaufpreises zurückbekommst, wenn du dann das nächstgrößere Modell nimmst oder ein anderes Modell aus unserem Wish-Shop nimmst. Ein weiterer Punkt, an dem wir arbeiten, ist ein Vermietungskonzept. Das heißt, ich muss mir das Fahrrad nicht kaufen für diesen Preis, sondern miete es mir einfach. Also als ich noch jung war, haben wir uns alle CDs gekauft. Heute haben wir Spotify-Abos. Und so könnte man sich eben auch ein Abo-Konzept im Fahrradbereich vorstellen. Das ist vor allem interessant, wenn wir an die ganz, ganz Kleinen denken. Ja, mit 3 Jahren fängt man an, Fahrrad zu fahren heutzutage. Da brauche ich mit 4 Jahren schon das nächste Bike, mit 5 Jahren nochmal das nächste Bike. Und diese kleinen Turnusse, die wir da haben, mit einem Miet- und Leihkonzept zu kombinieren, auch die saisonale Nutzung an der Stelle nochmal besser in Griff zu haben. Also im Winter fährt man einfach nicht so viel Fahrrad. Und wenn man sagt, hey, ich möchte da irgendwie mega viel Spaß haben, ein halbes Jahr im Jahr, dann miete ich mir das für ein halbes Jahr. Also da sind den Ideen und der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, weil wir sehen das genauso wie ihr. Fahrradfahren ist Freiheit. Das muss Spaß machen und das Equipment muss stimmen. Und das muss vor allem zugänglich gemacht werden.
Ideen und Kreativität ist ein guter Punkt. Also dieses Abo-Modell scheint mir echt, wenn ich das so höre, für Kinderräder geradezu prädestiniert zu sein.
Braucht man vielleicht ein großes Investment am Anfang, wenn man das anbieten will, aber ja, klar.
Sparkasse Ravensburg, wer weiß. Oder eine andere örtliche Sparkasse. Kreativität habt ihr auch bewiesen bei der Wahl eures Rahmenherstellers. Da wollte ich noch einmal nachfragen. Ich vermute, dass das auch die Mitbewerber eventuell interessieren würde, weil die haben ja auch alle gerade zu kämpfen damit mit den Lieferungen und welches Schiff nun wie schnell wann wo ein- und auslaufen darf. Wie stark ist denn das Interesse der Mitbewerber an eurer Produktion?
Wie soll ich sagen? Also wir hatten schon die ersten Kontaktaufnahmen, wo dann auch explizit reingeschrieben worden ist, es würde uns interessieren, wie ihr das macht. Wir haben das nicht für möglich gehalten. Wir dachten, ihr kriegt da irgendwie 100 Fahrräder im Jahr hin. Wir kriegen tatsächlich, wenn wir wollen, auch 100 Fahrräder Stand heute im Monat hin. In nicht allzu ferner Zeit kriegen wir auch 100 Rahmen dann in der Woche hin. Aber wir haben hier viel Zeit, Energie und Kosten reingesteckt, vor allem aber auch Kosten. Und deswegen gilt es Stand heute noch als Betriebsgeheimnis. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir das dann auch offenlegen oder wo man das auch nicht mehr geheim halten kann. Und das ist auch gut und okay für uns, weil wir hier die Industrie einfach ein bisschen umkrempeln wollen und dazu auch unseren Beitrag leisten wollen. Also diese kleine Kerbe im Universum, die wollen wir schon schlagen und nicht nur für uns behaupten. Gleichzeitig müssen wir einfach aber dieses tolle Argument, das wir aus meiner Sicht haben, Rahmen made in Germany im Kinderfahrradbereich, einfach jetzt für uns nutzen, um unsere Marke und unsere Firma auf gesundes Fundament zu stellen und nicht früher oder später den Konkurrenztod zu sterben.
Dann habe ich zum Abschluss nur noch eine Frage. Du hast es am Anfang erwähnt. Deine Frau hat einen Job im Marketing. Du bist bei Bosch gewesen. Einer großen deutschen Marke, ordentlicher Job, ordentliches Gehalt, klingt alles irgendwie sicher und der Traum vieler Leute. Ihr sattelt jetzt um auf Kinderräder. In einem Satz, warum macht ihr das?
Ich kann es leider nicht in einem Satz sagen, weil ich arbeite noch bei Bosch. Wir machen das nebenberuflich und weitestgehend in unserer Freizeit. Irgendwann mal kommt man an einen Punkt im Leben, wo der Drang danach, was Eigenes zu machen, was Eigenes auf die Beine zu stellen und ein gewisses Erbe zu hinterlassen, so groß wird, dass man sagt, okay, ich nehme die ganzen Mühen, die Risiken auf mich. Ich weiß von mir selber, dass ich in der Lage bin, diese ganzen Hürden und Schwierigkeiten zu überstehen. Ich habe die nötige psychische Stabilität, das durchzuhalten. Und vor allem bei mir und meiner Frau war das so ein Thema. Wir wussten, dass wir ziemlich gut miteinander arbeiten können. Es knirscht und knarscht, aber alles nur, um Themen voranzubringen und zu einem Besseren zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Das schweißt uns mehr zusammen, das bringt uns mehr zusammen. Man entfremdet sich nicht im Alltag, man stellt gemeinsam etwas auf die Beine und macht die Welt noch ein bisschen besser damit.
Das versuchen und machen Genius und Rebecca Danilejko, die nämlich die Firma Nice Bikes gegründet haben, die in Deutschland Fahrräder herstellt, vor allen Dingen Rahmen für Kinder. Und wir haben darüber gesprochen, mehr als eine halbe Stunde lang, und sind sehr, sehr dankbar für den Einblick in eure Welt, in eure Gedanken und Überlegungen, und haben hoffentlich ein bisschen mehr verstanden, wo es überall knifflig wird. Dankeschön.
Ich habe zu danken.